Gut, jetzt beginnen wir mit dem zweiten Teil der Session 7. Und Geshe Michael hat also über Meditation gesprochen und am Ende, nachdem die fünf Probleme der Meditation besprochen worden sind, bevor dem noch die notwendigen Vorbedingungen, dann die fünf Probleme, dann die acht Gegenmittel und die neun Stufen der Meditation, sagte Geshe Michael, dass also tatsächlich, was führt dazu, dass man einen konzentrierten Geist hat, der weder von Trägheit noch von geistiger Unruhe beeinträchtigt wird, und das ist es, wie immer im Buddhismus, also anderen zu helfen. Weil in dem Moment, in dem man versucht, die Fixierung zu behalten, gegen Trägheit, subtile Trägheit oder geistige Unruhe zu arbeiten, gelingt einem das aber auch manchmal nicht. Und daher kann das nicht die Ursache dafür sein. Und am Ende der ersten Klasse ging es darum, dass Geshe Michael ein Projekt vorgestellt hat, das Asian Classic Institute, das Asian Classic Input Project, wo seit 23 Jahren tibetische Flüchtlinge die 200.000 tibetischen Klassiker in Computersysteme eintippen und damit für die Welt erhalten. Und als zweites Projekt, und damit beginnt dieser zweite Teil, stellt Geshe Michael jetzt wieder mit einem Video, das daher schwer zu übersetzen ist, das Diamond Mountain 3-Jahres-Retreat vor, wo 50 Leute für 3 Jahre in ein Retreat gehen. Und damit beginnen wir jetzt. 40 Leute werden das 3-Jahres-Retreat beginnen, die 7 Jahre Training beendet haben. Und sie werden in 1000 Tage stilles Retreat beginnen. Und jeder von denen hat das eigene Retreat-Haus legal korrekt gebaut. Und jede Person hat also selbst das Geld zusammengebracht und fertig gemacht. Wenn, nachdem sie das 3-Jahres-Retreat beenden, werden sie die Kabinen verlassen, die Häuser verlassen und für zukünftige Generationen diese Häuser so spenden, sodass die für immer 3-Jahres-Retreats oder Retreats machen können. Die meisten von ihnen haben jeden Groschen, jeden Cent hergegeben, den sie selbst haben, um Häuser zu bauen auf einem Non-Profit-Land. Und nach dem eigenen Retreat ist das Ziel, dass sie also diese Häuser hergeben dem Land und anderen Leuten zur Verfügung stellen, für immer. Meine Aufgabe, sagt Geshe Michael Chigmes, und meine Aufgabe ist es, und wir haben das dem Diamond Mountain Board versprochen, dass sie gefüttert werden während dieser Zeit, dass sie also Nahrung und Lebensmittel bekommen während dieser 3 Jahre. Wir waren in China, in Taiwan, in Shanghai, in Singapur, in Hongkong, in Vienna, in Wien, in Hamburg. Und wir haben Leute gefragt, wärt ihr bereit, einen dieser Retreater zu unterstützen, zu adoptieren und für den die Lebensmittel und das Essen zu spenden. Und die Leute, die das machen, haben ziemlich viel Guts, also ziemlich viel Mut, weil es sehr, sehr schwierig ist, ein Retreat zu machen. Ich habe das selber gemacht und das ist sehr furchterregend. Sie haben einen Platz, wo sie sein können, und ACI hat gerade $50.000 noch gespendet, um die letzten Häuser fertigzustellen, und die Häuser sind ziemlich in Ordnung. Aber jetzt haben wir ein anderes Problem. Jetzt müssen wir denen was zu essen geben und zu essen bringen. Man kann, wenn sie also möchten, können sie einen der Retreater sponsern. Welchen Betrag auch immer pro Monat. Wir haben ein paar gute Sponsoren von Asien und auch aus Europa, aber wir haben noch immer nicht genug. Wir werden ein Programm von Sponsoren brauchen und wir werden weitermachen und Geld aufbringen, um sie zu füttern, um ihnen die Lebensmittel und dieses Retreat zu ermöglichen. Das Retreat beginnt am 30. Dezember 2010. Und das Ziel ist also, dass die sich um nichts kümmern sollen. Sie sollten keine Neuigkeiten bekommen, sie sollten nur ihr Lebensmittelpaket jeden Tag bekommen, das gesund ist und gut schmeckt und alles, was sie wollen. Aber für 3 Jahre sollten sie nichts hören über das Essen oder über irgendetwas anderes. Sie sollen nur jeden Tag rausgehen und da ist eine Schachtel, wo das drinnen ist, was sie brauchen. Und das ist unser Job, die hier draußen sind. Wir müssen diese Verantwortung übernehmen. Und ich biete euch eine wundervolle Wahlmöglichkeit an. Ihr könnt mit dem tibetischen Flüchtling helfen oder mit den amerikanischen Flüchtlingen. Wenn ihr den tibetischen Flüchtlingen helfen wollt, sprecht bitte mit Chef Eddie während dieser Pause. Und man gibt ihnen einfach die Kreditkartennummer und dann wird jedes Monat ein Betrag abgezogen, es fällt einem gar nicht auf. Oder ihr könnt mit Chigme sprechen und die amerikanischen Flüchtlinge unterstützen. Und ich frage und bitte euch, diese Kurse hier, die wir halten, sind gratis, frei, richtig? Und wir versuchen nicht, mit irgendjemandem Geld zu verdienen. Aber wir brauchen Hilfe mit diesen Leuten. Wir müssen zusehen, dass die im Retreat bleiben können. Und mit diesen Büchern brauchen wir noch ca. 150 Jahre, bis alle eingetippt sind. Oder die Bücher werden verschwinden und sind für die Welt dann nicht mehr zur Verfügung. Und das wäre das Ende. Unsere Generation hat eine Chance, diese Bücher zu retten. Und wenn wir sie jetzt nicht retten, dann sind sie verloren. Und niemand wird sie dann haben. Die müssen jetzt gerettet werden. Die sind jetzt in Flüchtlingslagern, diese Bücher, und schwirren dort herum und sind nicht sicher. Und würden dadurch verloren werden. Und lasst uns das einfach schaffen und fertig machen und zu Ende bringen. Wenn man 50, 100 Dollar im Monat dafür hergibt, dann hilft das einer Familie oder auch einem Retreatant. Okay? Okay, jetzt beginnen wir wieder mit dem Text. Du solltest nicht einer dieser Leute sein, einer der Meditierenden, die sagen, dass sie keine Ahnung von den Details der Meditation haben, richtig? Du musst Meditationsfähigkeiten entwickeln, die beide Qualitäten haben. Fixierung am Objekt und Frische im Geist. Parallel, gleichzeitig. Wie ich schon vorher erklärt habe, musst du in der Lage sein, deinen Geist zum Objekt hinzubinden, als ob du ein Objekt zu ein Pferd oder einen Elefanten zu einer Säule bindest. Okay? Du musst beinahe dieses physische Gefühl haben, dass du ein Objekt wo dazu bindest, wenn du mit der Meditation beginnst, dass du deinen Geist dorthin bindest. Wenn du dann Fixierung bekommst, also in der Lage bist, dich aufs Objekt zu fixieren, dann kommen geistige Unruhe und Trägheit. Und du musst sie erkennen, wenn sie kurz bevor sie dabei sind, aktiv zu werden. Er sagt also, er sagt nicht, dass du sie entdecken musst, wenn sie passieren, sondern er sagt, du sollst sie entdecken, wenn sie dabei sind zu passieren. Und in dem Moment muss der Wächtergeist den Alarm schlagen. Wir sind dabei, ans Mittagessen zu denken. Kling, 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 kling. Okay, so. Und dann muss man zum entsprechenden Gegenmittel springen. Wenn es um Trägheit geht, dann muss man sich ein bisschen mehr konzentrieren. Wenn man dabei ist, abgelenkt zu werden, entspann dich ein wenig. Das hört sich widersprüchlich an, aber man muss das erleben und erfahren, um es zu verstehen. Und deshalb machen wir das Retreat im Jänner. Das ist der Vorbereitungskurs, der Theoriekurs und der Jänner ist der praktische Kurs. Oder das 3-Jahres-Retreat, richtig? Etwas, ein bisschen länger. Im Jänner werden wir das untersuchen und erforschen, ob das Entspannen, das Lockerlassen hilft, wenn du zu geistiger Unruhe kommst. Wir werden es herausfinden. Vielleicht machen wir ein paar 10 Minuten Übungen einfach. Und versuchen, gegenteilige Übungen zu machen, also mehr zu konzentrieren, wenn man schon abgelenkt ist. Der Zweck der Struktur dieser 10 Jahre langen Kurse und Vorträge ist, dass wir immer zuerst die Theorie machen und dann gehen wir ins Laboratorium und versuchen es und probieren es aus in einem tiefen Meditationsretreat ohne Handys oder Laptop-Computer. Wir werden die große Güte haben, dass wir euch die elektronischen Dinge an der Türe wegnehmen. Okay? Leute zahlen sehr viel Geld dafür. Da gibt es Seminare, da zahlst du $1,500, wo du nur, dass du dein Handy und deinen Laptop wegwirfst, los während deines Seminars. Wenn du einmal von Trägheit wegkommst und wenn du geistige Unruhe überwinden kannst, dann wirst du etwas erreichen, was man Punktfokussierung nennen kann. Ich habe lange damit gekämpft zu verstehen, was Ekagramm bedeutet, was also Punktfokussierung, Single-Pointed Meditation bedeutet. Und dann hat mir mein Lama eine Schrift gezeigt, wo drinnen steht, ich hab zuerst immer gedacht, wenn ich das gehört habe, dass Fokussierung auf einen Punkt, eine Meditation, die auf einen Punkt fokussiert, dass ich dann irgendwie so wie eine Comicfigur aussehe und Comicfigur aussehe. Ich habe also gedacht, dass mein Kopf sich irgendwie verformt, wenn ich zur Single-Punkt-Meditation komme. Aber dann hat mein Lama gesagt, nein, Single-Einzelpunkt-Meditation ist eine Meditation, die sich nur auf ein Objekt bezieht. Das ist alles. Das ist es, was es bedeutet. Du meditierst über die Form deines Lamas oder Mitleidenschaft oder du meditierst über die Augen deines Herzlehrers. Das ist nur ein Objekt. Das ist Ekagra. Versuche eine Intensität der Frische deines Geistes zu unterhalten, das wieder dem Gefühl entspricht, im Objekt verloren zu sein. Okay? Denk einfach an deine Lieblingsmusik. Das ist wirkliche Meditation. Es ist nicht so, dass du dich irgendwo im Nichts verlierst. Es ist ein tiefes Gefühl der Freude. Du gehst in der Musik auf. Du fühlst dich, dass du in der Musik verloren wirst. Dir ist nichts anderes bewusst. Alles ist nur ein Neil Young. Und du denkst an nichts anderes. Du bist tief, freudvoll im Objekt versunken. Das ist alles. Das ist es. So wie wenn du deine Freundin im Gymnasium oder deinen Freund im Gymnasium geküsst hast. Ah, ich kann mich erinnern. Ich war in der Einfahrt. Kessler sagt, dass die Drive-In-Kinos, also wo man hineinfahren kann und im Auto die Kinos ansehen kann, die wären der Grund, warum Arizona keine Sommerzeit hat, weil das die ganzen Drive-In-Kinos behindern würde. Ich kann mich erinnern, dass der Wächter von diesem Kino, Drive-In-Kino, mit seiner Taschenlampe an die Fensterscheiben uns meines Wagens geklopft hat. Wir sind beide wie Popcorn aufgetaucht. Der ganze Kinoplatz war vollkommen leer. Und das war kein Film, der Film war schon so. Der Film war schon lange vorüber. Das ist Intensität. Wenn du hast nichts anderes gehört. Du hast die anderen 300 Auto nicht wegfahren gehört. Dir ist nicht aufgefallen, dass diese kleine schwarze Kiste da vorne aufgehört hat, Geräusche von sich zu geben. Okay, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Aber es ist so, es ist in diese Richtung. Das ist wirkliche Meditation. Wenn du deinen Gymnasium oder deinen Teenager-Freund oder deine Freundin getroffen hast und mit dir zusammen warst, das ist tiefe Meditation. Ganz im Ernst. Dieser Geisteszustand, das ist, was du willst. Du bist begeistert, engagiert, du hast einen vollkommenen Fokus auf das Objekt. Okay? Chakchen bedeutet Mahamudra. Mahamudra hat viele Bedeutungen. Es gibt eine Bedeutung für eine Yoga-Übung, einen Asana, der Mahamudra heißt. Es gibt viele Gedankenschulen in Indien, die Mahamudra sich nennen. Aber im Zusammenhang mit Meditation bezieht sich Mahamudra darauf, dass man das Objekt der Meditation seinen eigenen Geist wählt. Mahamudra ist eine Linie von Meditationen, die deinen eigenen Geist als Objekt wählt. Einer der großen Vorteile, den eigenen Geist als Meditationsobjekt zu wählen. Du könntest auch die Form deines Lamas wählen oder Mitleidenschaft wählen aber du kannst auch deinen eigenen Geist beobachten und seine Leerheit erforschen. Nur deinen Geist zu beobachten ist an sich keine gute Meditation. Die hilft dir nicht. Sie ist an sich selbst kein sehr kraftvolles Objekt, eher der Geist. Beobachte deinen Geist und erforsche die tatsächliche Natur deines Geistes. Das ist Mahamudra. Deinen Geist zu beobachten und versuchen herauszufinden, woher er kommt. Das ist Mahamudra. Wie auch immer, wenn man eine Mahamudra-Meditation macht, dann ist das Objekt des Geistes der Geist selbst. Und das hat interessante Konsequenzen für den Shashin, für die Wachsamkeit. Also für deine Wachsamkeit, ob dein Geist träge wird oder zu geistiger Unruhe kommt. Das Faktum, dass du deinen Geist schon beobachtest, führt zu einem interessanten Szenario. Der Geist, der den Geist beobachtet, wird träge, den Geist zu beobachten, der träge wird. Versteht ihr? Versteht ihr? Auf diese Art. In Mahamudra ist fast eine Sicherung eingebaut. Du beobachtest deinen Geist als Objekt. Wenn du das Objekt verlierst, dann hast du keine Bewusstsein in deinem Geist. Richtig? Wenn du Trägheit entdeckst, dann ist dein Geist schon träge. Einer der guten Verkaufsargumente für die Mahamudra-Meditation ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, am Objekt träge zu werden. Weil du am Objekt bist und bist du nicht träge, weil du deinen eigenen Geist beobachtest. Versteht ihr? Das Objekt, das den Geist beobachtet und der Geist, der ihn beobachtet, sind dasselbe. Richtig? Jetzt geht es im Text weiter und der handelt es sich um jemanden, die in den Hügeln sind und die sehen, versuchen zu sehen, ob sie irgendwelche Schafe oder Ziegen verloren haben beim Weiden. Und der Schafhirte sieht also nach zwei Dingen aus. Er überprüft zwei Dinge. Sind die Schafe hier und sind die Schafe weg? Okay? Ja, der sieht sich also nach zwei Dingen um. Wirklich. Welche Schafe sind weg und welche Schafe sind hier? Er sieht zur gleichen Zeit, also versucht zur gleichen Zeit zu sehen, was hier ist und was nicht hier ist. Und Mahamudra hat diesen selben Geschmack oder dieselbe Qualität. In der Mahamudra-Meditation, also in der Praxis, deinen Geist als Objekt der Meditation zu wählen, was untersuchst du dort? Die Natur deines Geistes, ganz spezifisch, was ist die ultimative Natur des Geistes? Wo kommt er her? Wo ist er hergekommen? Warum sehe ich Depressionen oder warum sehe ich Freude? Was sind die Ursachen für die Fluktuationen des Geistes? Woher kommen die? Das sind karmische Samen, richtig? Und dein eigener Geist beobachtet also jeden der Gedanken, der auftaucht, um herauszukommen, wo sie hergekommen sind. Wenn Trägheit also im Geist aufkommen würde und du erforscht, wo Trägheit herkommt, was wird dann rauskommen? Es wird verschwinden. Trägheit wird verschwinden, richtig? Weil sobald du beginnst, aktiv herauszufinden, wo Trägheit herkommt, ist der Geist nicht mehr träge. Und daher verhindert wirkliche Mahamudra-Meditation, wo der Geist aktiv beobachtet, wo die Natur des Geistes herkommt, verhindert Trägheit. Weil du nicht die Natur des Geistes beobachten kannst und gleichzeitig ans Mittagessen denken kannst. Und du kannst nicht die Natur des Geistes beobachten und einschlafen. Weil du aktiv bist. Weil du aktiv bist, richtig? Es ist eine wunderschöne Sache. Und wenn du Mahamudra versuchen wirst, dann wirst du das merken. Es ist viel leichter, Ekagra zu erreichen, also Einzelpunktmeditation, in einer Mahamudra-Meditation, als in das zu einer Meditation über die Form deines Lamas oder etwas Ähnliches. Weil der Geist, den du verwendest, um den Geist zu beobachten, wird durch die Beobachtung frisch gemacht. Und wenn du darüber nachdenkst, ist es also in einer Mahamudra-Meditation so, dass wenn du über deinen Geist nachdenkst und den erforscht, dann hast du zwei Optionen, um Probleme zu stoppen. Du hast zwei separate Wahlmöglichkeiten, Trägheit oder geistige Unruhe zu stoppen. Nummer eins, nimm die Trägheit als Objekt deiner Meditation. Nimm also Trägheit und beobachte sie als Objekt der Meditation. Versuch sie nicht zu stoppen. Nimm einfach die Trägheit und sag, ah, schau mal, Trägheit. Oh, schau mal, ich denke jetzt ans Mittagessen. Warum denke ich ans Mittagessen? Was ist passiert? Welcher karmische Grund ist hier, dass ich ans Mittagessen denke? Was ist die wirkliche Natur dessen, dass ich ans Mittagessen denke? Bei der tatsächlichen Natur, durch das Faktum, dass du über die Natur deiner Gedanken nachdenkst, warum du über das Mittagessen nachdenkst oder Trägheit, hast du das Problem gestoppt, ans Mittagessen zu denken. Und Mahamudra ist dieses wunderschöne System, das die Natur der Ablenkung beobachtet oder die Natur der Trägheit beobachtet, das dazu führt, dass sie verschwinden. Oder Option Nummer zwei, du kannst die traditionellen Gegenmittel ergreifen. Wenn du dich müde und träge fühlst, denk darüber nach, wie toll dein Leben ist. Wenn du unruhig bist, denk über deinen Tod nach. Zum Beispiel. Und das wird dazu führen, dass dein Geist herunterkommt oder hinaufgeht. Okay? Für die Mahamudras habt ihr zwei Alternativen. Ihr könnt, wenn ihr Trägheit habt, zum einen Trägheit als das Objekt herannehmen oder die geistige Unruhe als Objekt der Meditation herannehmen und ihre Natur erforschen. Und das wird dazu führen, dass die beiden verschwinden. Oder ihr könnt die traditionellen Gegenmittel verwenden, über die wir schon gesprochen haben. Wenn du mehr Details über dieses Thema haben willst, geh zum klassischen Text des ersten Panchen Lamas oder seines Selbstkommentars dazu, zum Thema Mahamudra, oder den Erklärungen von Chetsun Kapa zu Mahamudra. Ihr müsst das Objekt finden, das euch interessiert, wo ihr euch angezogen fühlt. Und wenn ihr zu diesem Objekt euch angezogen fühlt, für mich ist es so, ich liebe wirklich die Visualisierung des Bildes meines Lamas. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ich mache das den ganzen Tag, ich kriege Probleme damit, ich habe die ganze Zeit Tagträume über die Form meines Lamas oder was mein Lama gesagt hat und diese Dinge. Du kannst das als dein Objekt nehmen. Oder Leerheit. Du kannst Leerheitsmeditationen und Problemsmeditationen den ganzen Tag machen. Leerheitsprobleme lösen. Oder du kannst aber deinen eigenen Geist beobachten und über die Natur deines Geistes nachdenken, woher er kommt, warum du den empfindest. Nimm das Meditationsobjekt, das für dich natürlich interessant und sich anfühlt und von dem du dich angezogen fühlst und bleib dabei. Ich habe dir jetzt ein paar Optionen gegeben. Oder auch, denk darüber nach, welche spirituelle Probleme am meisten auftauchen. Nimm das als dein Objekt und denk darüber nach. Ich liebe meinen Lama. Vielleicht dir gefällt dein Geist oder die Leerheit an sich oder Tonglen. Was auch immer für dich attraktiv ist. Ich werde jetzt ein bisschen Druck machen oder ein bisschen aufs Gas steigen. Ist das okay? Gut. Ich werde ein bisschen spät sein, aber okay. Er diskutiert jetzt, wird jetzt diskutieren die 9 Niveaus der Meditation. Hier beginnen wir. Das ist jetzt cool, das ist toll. Hier kommt mein Verkaufsargument, warum man die 9 Niveaus der Meditation verstehen muss. Das ist mein Verkaufsargument, um die 9 Meditationsniveaus der Meditation zu verstehen. Mir hat die Schule, High School, also ungefähr Gymnasium bei uns, so gefallen, weil es immer so klar war, wo du dich befunden hast. Du bist in der 2. Klasse, du bist in der 4. Klasse, du bist kurz vorm Abitur, du bist in Algebra, in dem 2. Niveau Algebra, du bist in der, du musst jetzt die Seite 45, 46 fertig machen, um morgen für den Test bereit zu sein. Und für mich war das sehr angenehm und beruhigend, immer zu wissen, wo ich war. Du bist in der 2. Klasse jetzt auf dieser Schule und wir klassifizieren dich als 2. Niveau Algebra-Student. Und du hast diesen Lehrer und du hörst heute diese Seiten. Das Problem mit Meditation ist, dass es so nebelig irgendwie ist, undurchsichtig. Du hast keine Ahnung, wo du bist. Manchmal, bin ich ein guter Meditierer oder nicht? Bin ich in den letzten 3 Jahren weitergekommen oder nicht? Wo bin ich? Gibt es da irgendeinen Fortschritt? Gibt es eine Matrix? So, British Airways war das auch so. Entschuldigung, wir haben eine Frage nach dem Schedule. Und ich habe dann gesagt, was ist ein Schedule? Wir sitzen in diesem Zimmer im Retreat und die 2 Frauen fragen, sind dabei, in eine Meditation zu gehen im Retreat. Und okay, es war jetzt ein Scherz über Englisch und Amerikanisches. Englisches Englisch und Amerikanisches Englisch. Die 2 englischen Damen haben gefragt, ob sie machen dürfen, also ob sie auf die Toilette gehen dürfen. Und Gesche Michael hat sie nicht verstanden und hat sie aber gedacht, vielleicht bedeutet das, auf die Toilette zu gehen. Und hat gesagt, okay. Und hat dann beobachtet, wo sie hingegangen sind und tatsächlich sind sie im Bathroom, in der Toilette verschwunden. Warum habe ich für das jetzt geredet? Wenn du meditierst, das ist sehr interessant, das mit der Meditation, aber wie kannst du das vor den 3000 Angestellten von British Airways beweisen, dass das funktioniert hat? Wie kannst du das messen, den Fortschritt? Du kannst sagen, okay, die Leute sind sich bewusst, dass es karmische Samen gibt, aber wie misst du das? Und das ist jetzt ein anderes Thema. Aber wenn du eine Matrix hast, dann fühlst du dich glücklich. Ich bin jetzt am Niveau Nummer 4. Ich bin in der Meditation auf Nummer 4 und dann bekommst du auch Ziele. Ich werde es versuchen, bis Dezember auf das Niveau 5 zu bekommen, bevor ich ins 3-Jahres-Retreat gehe. Sagst du, ich will jetzt bis zum Niveau Nummer 9, bis zum September kommen. Und bis dorthin kannst du bis die ersten 3 Atemzüge zählen, ohne dich zu verlieren. Aber wie auch immer, er gibt uns jetzt 9 Niveaus von Meditation und die sind sehr angenehm für uns. Wie weiß man, dass man besser wird? Wie weiß man, auf welchem Niveau man ist? Jetzt geht's los. Wenn du ein ernsthafter Meditierer werden willst, dann, oder eine Meditiererin, dann musst du dich mit den 9 Niveaus der Meditation vertraut machen und die kennenlernen. Die Niveaus des Fortschritts, die du darin machen kannst. Ich werde jetzt die Übersetzung wählen, die ich am Poster auch verwendet habe, so dass es keine Verwirrung oder Missverständnisse gibt. Ich habe die Übersetzungen hingeschrieben, die ich vor 15 Jahren verwendet habe. Samjogpa ist eins, das den Geist aufs Subjekt zu fixieren. Das ist das erste Niveau. Das Niveau Nummer 2. den Geist am Objekt zu lassen mit kurzen Momenten der Kontinuität. Den Geist am Objekt lassen mit kurzen Momenten von Kontinuität. Nummer drei ist also deine Meditation, wo du nur mehr Teile oder Stücke hast, wo du nicht mehr am Objekt bist. Sie wird manchmal als stückweise Meditation beschrieben. Das ist irreführend, weil es nicht darum geht, dass du nur stückweise am Objekt bist, sondern nur mehr stückweise nicht mehr am Objekt bist. Okay? Es bedeutet nicht Stück oder Teile von Zeit, wo du am Objekt bist, sondern du bist am Objekt und dann stückweise nicht mehr. Also das Objekt am Geist haben und dann Teile, wo du nicht am Objekt bist. Nummer 4 ist, am Objekt zu sein und eng am Objekt zu bleiben. Nummer 5 bedeutet, den Geist zu kontrollieren. Und wir gehen dann im Detail durch, was sie bedeuten. Das ist eine lange Geschichte, über die wir noch sprechen müssen. Nummer 6, den Geist zu beruhigen. Nummer 7, vollständig den Geist beruhigen. Dann kommt Einzelpunktmeditation, beibehalten. Und dann am Ende erreicht man balancierte Meditation oder tiefe Meditation zu erreichen. Und was bedeutet balancierte Meditation? Richtig, man fällt weder in Trägheit noch in geistige Unruhe. Aber wir kommen noch dazu. Es ist nicht so einfach. Wir machen noch 5 Minuten und reden vielleicht über das erste und zweite. Nummer 1, unter Anleitung deines Lehrers ist es dir gelungen, zu identifizieren, auf welches Objekt du dich fokussieren und konzentrieren sollst. Mit der Anleitung deines Lehrers bist du in der Lage gewesen, das Meditationsobjekt zu entscheiden. Wir haben das auch Hausfliegenmeditation genannt und ich habe zu meinem Lama gesagt, zu Ken Rinpoche habe ich gesagt, was bedeutet das Hausfliegenmeditation? Sagt er, stell dir vor, da gibt es ein Stück Mist am Boden und die Fliege kommt und die landet und dann fliegt sie herum und die landet woanders und dann fliegt sie dorthin und fliegt wieder weg und fliegt wieder hin und fliegt wieder weg und fliegt wieder hin und fliegt wieder weg. Die bleibt nicht oben. Die Fliegen sind immer unruhig. Und dann hat er mich beschuldigt, so zu sein. Das bedeutet, der Geist berührt das Objekt und dann fliegt er wieder weg. Er berührt das Objekt und dann fliegt er wieder weg. Das ist Nummer 1. Du bist also für die meiste Zeit nicht am Objekt und es gibt keine Kontinuität. Es gibt nicht zwei Münzen, die aneinander gerieben werden können. Das bedeutet, du hast nicht zwei Momente hintereinander, wo du wirklich am Objekt bleibst. Das heißt, du bist da drin, weg, dabei, weg, dabei, weg. Wenn du zu diesem Zeitpunkt deiner Meditationskarriere deinen Geist beobachtest, dann wird dir bewusst werden, wie abgelenkt du tatsächlich bist. Und du wirst beginnen zu denken, dass du einfach immer nur schlechter und schlimmer wirst. Das wird dir zum ersten Mal bewusst sein, wie schlecht dein Geist ist. Und du wirst dir denken, deine Meditation macht dich schlimmer als vorher. Aber das stimmt nicht. Du wirst dir einfach zum ersten Mal bewusst, was schon immer hier war. Es ist das Gleiche, wie wenn du das erste Mal versuchst, deine Gelübde zu behalten und nicht zu brechen. Und jemand sagt dir zum Beispiel, stimmst du mit überein, dass du einen Gelübde halten wirst, kein Gossip mehr, also nicht mehr zu tratschen, andere Leute auszurichten. Und du sagst, ja, ich stimme dem zu, ich werde nicht mehr andere Leute ausrichten. Und dann, wenn du wirklich überprüfst, was du tust, dann wirst du zu einem Punkt kommen, wo du dich einmal so fühlst, dass du dir die ganze Zeit nur Leute ausrichtest und gar nicht damit aufhören kannst. Und du hast das schon immer so gemacht. Es ist dir nur bewusst geworden. Und er sagt, daher fühle ich mich niedergeschlagen, wenn es sich schlechter anfühlt, als bevor du zu meditieren begonnen hast. Es scheint so zu sein, als ob dein Geist unkonzentrierter wäre, als bevor du zu meditieren begonnen hast. Aber tatsächlich ist dir erst bewusst geworden, in welchem Zustand dein Geist tatsächlich ist. Es ist nicht so, dass du jetzt eine mehr abgelenkte oder unkonzentrierte Person bist, als du es vorher warst. Du entdeckst einfach erst, wie unkonzentriert du vorher warst und abgelenkt du vorher warst. Oder schon immer warst. Das ist also das erste Niveau. Du bist in der Lage, hin und wieder am Objekt zu sein. Nummer zwei. Was war das Niveau Nummer zwei? Den Geist am Objekt zu halten mit kurzen Momenten der Kontinuität. Wenn du in der Lage bist, eine kleine Kontinuität zu unterhalten und dich auf ein Objekt zu konzentrieren, sind nicht nur Momente am Objekt, die Fliege landet und bleibt ein paar Sekunden sitzen. Und dann fliegt sie wieder weg. Und er gibt ein Beispiel dazu. Er gibt ein Beispiel, wenn du einen Maler hast, also einen Rosenkranz, und du machst Om Mani Padme Hungs, Om Mani Padme Hung, Om Mani Padme Hung, Om Mani Padme Hung, Om Mani Padme Hung. Wie viele Perlen sind an so einem Standard Rosary? 108. Okay, warum 108? Die haben rausbekommen, dass du 10% wahrscheinlich immer verlierst. Wenn du 100 Mantras machen willst, dann sag 108. 8% verschwinden. Wenn du 108 Om Mani Padme Hungs an deinem Rosenkranz machen kannst und du für so lange am Objekt bleiben kannst, wie lange ist das? 30 Sekunden oder eine Minute? Dann bist du am zweiten Niveau. Das kann man also wirklich überprüfen, wenn man 108 Om Mani Padme Hungs mit dem Rosenkranz sagen kann, ohne wegzukommen, dann ist man auf der zweiten Meditationsniveau. Ich habe eine wunderschöne Erfahrung in Indien gemacht, in Damsala. Wenn du gibst das Geld, wir sind also von Damsala nach Delhi hin und zurück gefahren, um die Beamten zu bestechen für unsere Visas. Man gibt das Geld einem Reisebüro und er gibt das Geld einem Beamten unterm Tisch. Ich weiß nicht, warum unterm Tisch, weil jeder zusieht. Aber auf jeden Fall. Und am Weg zurück bin ich zu dieser Zugverbindung gekommen. Und alle diese Tibeter waren dort und sind in dieses Wartezimmer rein und rausgelaufen. Und ich war mit diesem Engländer. Und die haben gesagt, was passiert hier? Und die haben gesagt, Ling Rinpoche ist hier. Ling Rinpoche war der Seniorlehrer des Dalai Lamas. Und das hier ist vom Juniorlehrer geschrieben worden. Und sie haben gesagt, Ling Rinpoche ist hier drinnen. Ich hatte ihn noch nicht getroffen. Und dann haben wir gesagt, können wir ihn treffen? Und dann haben die gesagt, ja, aber du musst irgendeine Gabe mitbringen. Und wir sind zum Markt gelaufen und haben diese billigen indischen Kuchen gekauft. Und dann sind wir zurückgelaufen und haben gesagt, können wir ihn jetzt treffen? Und dann haben sie gesagt, ja, okay, komm rein. Dann sind wir hineingegangen. Und was ich am meisten von Ling Rinpoche erinnere, ist, er hat die ganze Zeit so gemacht und er hat kein Rosary gehabt. Er hat mit dir gesprochen und hat gleichzeitig Mantras gemacht. Er hat sein Rosary vergessen, als ob er seinen Rosenkranz vergessen hätte. Und der 108 Om Mani Padme Hungs. Und jemand stoppt, wie lange Zeit das braucht, und dann wissen wir morgen, wie lang das ist. Nicht zu langsam, nicht zu schnell. Auf diesem Niveau Nummer 2 ist es dir gelungen, etwas deine normalen Gedanken zu unterdrücken. Also Trägheit und geistige Unruhe. Und zu anderen Zeiten kommen die wieder hinauf. Und Niyam ist also das Gefühl, dort zu sein, das Gefühl, am zweiten Niveau zu sein, ist so, dass die Abgelenktheit des Geistes hin und wieder eine Pause macht. So ist das Gefühl. Du bekriegst kurze Pausen von der eigenen Abgelenktheit und Unkonzentriertheit deines Geistes. Das ist so, als ob die Unruhe deines Geistes hin und wieder eine Pause macht. Das ist alles. Nicht mehr als das passiert. Und es ist also so, dass du sagen kannst, meine Trägheit hat hier 2 Minuten Pause gemacht, jetzt bin ich wieder zurück zu normal. Okay, auf diese Art und Weise. Es ist schwierig zu übersetzen, das ja. sagt Geshe Michael. Was einem hilft, das zweite Niveau zu erreichen, ist es, an das Objekt zu denken. Lass uns noch einmal zusammenfassen, wo wir sind. Wir haben 5 Probleme zur Meditation. Wir haben 8 Gegenmittel dazu. Der Prozess, diese 8 Gegenmittel zu den 5 Problemen zu für die 5 Probleme anzuwenden, resultiert in 9 Niveaus der Meditation, die man hinaufklettert. Und man wird 6 Kräfte verwenden, um diese 9 Niveaus zu erreichen. Und das Letzte, was man wissen muss, dass es 4 Zustände des Geistes geben wird. Aber darüber sprechen wir. Macht euch keine Sorgen. Am Niveau Nummer 2 verbringst du die meiste Zeit entweder in Trägheit oder geistiger Unruhe. Und da gibt es sehr kurze und sehr wenig Zeit am Objekt. Und in dieser Zeit verbringst du die meiste Zeit damit, dich zu konzentrieren. Es ist keinesfalls eine entspannte Zeit deiner Meditationskarriere, sondern es ist ein konstanter Kampf. Der Zustand des Geistes auf Niveau Nummer 1 und 2 ist ein Zustand des Kampfes. Und du kämpfst wild gegen geistige Unruhe und Trägheit und im Großen und Ganzen hast du keine Kontrolle darüber. Und das ist ein Kampf auf den letzten Blutstropfen, um dich konzentrieren zu können. Und ich stelle euch eine Frage jetzt. Ist die Zeit am Objekt länger zu diesem Zeitpunkt oder weg vom Objekt länger? Weg vom Objekt, richtig. Nummer 2, Niveau Nummer 1 und 2 sind charakterisiert dadurch, dass man längere Zeit weg vom Objekt ist als am Objekt ist. Ich mache Nummer 3 und dann hören wir auf. Das dritte Niveau nennt sich stückweise Meditation, richtig. Es gibt Stücke, wo du nicht mehr im Objekt bist. Was macht man, wenn an einem Fahrradreifen ein Loch entsteht? Du hast ein Loch im Reifen und du kommst drauf und du biegst den drüber. Und das ist es, was wir hier machen. Du fängst dich relativ rasch, dass du vom Objekt weg bist. Und du bringst den Geist zurück zum Objekt. So wie einen Flicken, den du drüber pickst. Der einzige Unterschied zwischen Niveau 2 und Niveau 3 ist der, dass die Zeiträume, wo du vom Objekt weg bist, geringer werden. Okay? Diese Zeiträume, wo du nicht am Objekt bist, werden kürzer. Und während diese Zeit ist eine Zeit, wo du dein Bewusstsein am Objekt zu sein verstärkst. Du stärkst deine Kapazität deines Geistes, am Objekt fixiert zu bleiben. In Yoga macht man Muskelstärke, richtig. Und vielleicht auch die Intention. In der Praxis von Yoga stärkst du also Muskeln, die dir vielleicht vorher nicht einmal bewusst waren. Und übrigens, die Klasse, die Allison gemacht hat, die sie gemacht haben, haben sie alle sehr geliebt. Und die Leute, die viel Yoga machen, haben selten herausfordernde und sehr schöne Yoga-Klassen. Und dann haben sie gesagt, und dann haben sie über all die Muskeln gesprochen, die Allison erwähnt hat, wo die sind und was die tun. Und hast du diesen Muskel gespürt? Wie hat er sich genannt? Und so weiter. Der Punkt ist, dass wenn man Yoga mit einem guten Yoga-Lehrer macht, dann stärkst du Muskel und Muskelgruppen, die, von denen du nicht einmal gewusst hast, dass es sie gibt. Richtig? In Meditation machst du genau dasselbe. Du stärkst Muskeln, von denen du nicht einmal gewusst hast, dass es sie gibt. Du hast nicht einmal ein Wort dafür für dich gehabt. Es gibt kaum einen Muskel um deinen Rücken herum. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber es gibt diesen kleinen Muskel irgendwo ums Becken herum. Und das hat mich an Meditation erinnert. In Meditation stärkst du all diese kleinen, spezifischen mentalen Muskeln. Und du lernst unterschiedliche Namen für sie und unterschiedliche Muskeln in deinem Geist, wirst du unterschiedliche Namen bekommen. Und dann wirst du bewusst bestimmte Übungen machen, um diese Muskeln zu stärken, um dann bis dann dein gesamter Geist und Körper stark ist. Und im Niveau Nummer 3 stärkst du also die Fähigkeit deines Geistes, am Objekt fixiert zu bleiben, das ein sehr grundlegender Muskel ist, den du brauchst. Und dann gibt es noch ein paar feinere Muskeln, die wir auch brauchen. Und du musst diesen Muskeln üben und trainieren. Das sind jetzt die ersten 3 der 9 Niveaus und morgen beginnen wir mit der Nummer 4. Wir machen morgen 2 Klassen. Geshe-la spricht noch einmal darüber, über die Meditationsgrafik, wo diese 9 Niveaus beschrieben sind und wo auch die Probleme in 33 Punkten aufgelistet sind, wie man dorthin kommen kann, und betont, wie wichtig es ist, dass man die dort, wo man meditiert, vielleicht vor sich hat. Er selbst und Lama Christi hatten dieses Chart in ihrer 3-Jahres-Retreat-Kabine, um täglich zu wissen, wo sie auf diesem Weg sich befinden. Okay, das war die Session Nummer 7.